Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Solo-Folge auf dem Podcast Darm mit Aussicht seit langem. Und zwar hat das einen speziellen Grund. Dr. Ruscio, ein bekannter Arzt aus den USA, der sich viel mit dem Thema Darmgesundheit und Dünndarmfehlbesiedlung auseinandersetzt, hat einen Podcast veröffentlicht und auch einen Instagram-Post zu dem Thema, dass die SIBO-Atenteste nicht sinnvoll sind. Insbesondere der SIBO-Laktulose-Atentest. Und das finde ich eine spannende Aussage und eine wichtige Aussage, mit der wir uns hier in diesem Podcast auseinandersetzen möchten, weil es ist natürlich für Therapeuten, also wie mich, und aber auch für Betroffene wie vielleicht dich extrem wichtig zu wissen, den Test, den wir verwenden, wie müssen wir den verwenden und ist der überhaupt sinnvoll und ja, sagt er überhaupt das aus, was er aussagen sollte, in dem Fall Dünndarmfehlbesiedlung ja oder Dünndarmfehlbesiedlung nein. Dr. Ruscio bezieht sich auf eine Studie aus dem Jahr 2020, die herausgefunden hat, dass Menschen mit reizdarmähnlichen Symptomen, das war die eine Gruppe, und Menschen komplett ohne Verdauungsbeschwerden, das war die andere Gruppe, auf der einen Seite zu 36% positiv Ergebnisse hatten im Laktulose-Test und die Gruppe, die eigentlich keine Symptome hatten, waren zu 30% positiv. Bedeutet, dass zwischen den beiden Gruppen, die quasi Reizdarm hatten oder Dünndarmfehlbesiedlungsähnliche Symptome, diese hatten 36% positive Atemtestungen. Und diejenigen, die gar nichts hatten, hatten 30% Atemtest positive Ergebnisse und somit eine Bestätigung einer Dünndarmfehlbesiedlung. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsaussage, weil wenn man das einfach so stehen lässt, dann würde man sagen, okay, das ist eigentlich same, same. Der Test schlägt eben bei jedem dritten Gesunden tatsächlich positiv an. Und das, was er sonst noch ausgeführt hat, ist tatsächlich, dass wenn wir Menschen Rifaximin geben, also das Antibiotikum, was wir bei der Dünndarmfehlbesiedlung häufig einsetzen, dann reagieren auch sehr viele Menschen mit einem negativen Atemtest positiv auf diese Therapie. Bedeutet, Menschen ohne Dünndarmfehlbesiedlung profitieren von der Gabe von Rifaximin. Und das führt dann zu seiner Aussage, dass A, der laktulose Atemtest ja nicht sinnvoll ist und dass man sich darauf weniger verlassen sollte. Und auf der anderen Seite kann man ja es tatsächlich einfach über die Therapie machen. Das bedeutet, wenn jemand Symptome hat wie Blähbauch, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, dann kann man ja einfach therapieren, ohne eine Diagnostik davor durchzuführen. Das möchte ich einfach gerne hier in dem Podcast jetzt mal beleuchten. Dafür müssen wir uns erstmal mit zwei Begriffen auseinandersetzen. Das eine ist die Sensitivität eines Tests. Die Sensitivität bedeutet, jemand hat eine Erkrankung. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Test auch diese Erkrankung findet? Bedeutet im Fall für die Dünndarmfehlbesiedlung, Patient A hat die Dünndarmfehlbesiedlung. Und wie häufig wird diese durch einen Atemtest gefunden? Ja, beziehungsweise anders gesagt, wenn wir eine Gruppe mit Menschen haben, die alle Dünndarmfehlbesiedlung haben, 100 Leute, wie viele Menschen aus diesen 100 Leuten kriegen dann auch ein positives Testergebnis, das dann sagt, ja, diese Menschen haben Dünndarmfehlbesiedlung. Also das ist die Sensitivität. Die Spezifität ist jetzt, dass jemand als tatsächlich korrekt negativ getestet wird. Bedeutet, wenn wir wieder 100 Menschen haben, die alle keine Dünndarmfehlbesiedlung haben, Wie viele davon bekommen dann auch ein negatives Testergebnis im Sinne von, dass sie keine Dünndarmfehlbesiedlung haben? Ist die Spezifität zum Beispiel 80%, dann erkennt er, bezogen jetzt auf die Gruppe von 100, bei 80 Leuten korrekt, dass diese keine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Und 20% bekommen ein positives Ergebnis. Das bedeutet, sie kriegen ein Ergebnis, das aussagt, ja, du hast Dünndarmfehlbesiedlung, obwohl sie keine haben. Und die Sensitivität und Spezifität ist sehr unterschiedlich auf den Laktulose-Test angegeben. Aber jetzt zum Beispiel eine Studie von Mark Pimentel herausgegriffen. Diese sagt, die Sensitivität liegt bei 57%. Also tatsächlich wirklich niedrig, bedeutet auf die Gruppe bezogen von 100 Menschen, bei diese 100 Menschen nehmen wir einfach mal an, haben alle eine Dünndarmfehlbesiedlung, dann werden 57 korrekt erkannt, dass diese auch eine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Die Spezifität hängt stark davon ab, bis welche Zeit man den Test auswertet. Und zwar die Spezifität ist bei 90 Minuten bei 84,6%. Das bedeutet wieder auf die Gruppe von 100 Gesunden, die alle keine Dünndarmfehlbesiedlung haben, werden 84, fast 85 korrekt als negativ identifiziert und circa 15 bekommen ein positives Ergebnis, obwohl sie keine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Nehmen wir den Zeitpunkt von 105 Punkten, geht die Spezifität auf 69,2 runter und nehmen wir die 120 Minuten, die in Deutschland bei vielen Laboren noch als Standard läuft, dann ist die Spezifität auf 61,5 runtergegangen. Das bedeutet, knapp 39 der 100 Patienten werden falsch positiv interpretiert. Das ist der Grund, warum ich schon seit Anfang an mich an den North American Consensus halte, der eben den Cut-off bei 90 Minuten macht. Die meisten deutschen Labore verwenden tatsächlich ja diese Taktung, dass man entweder 80 oder 100 Minuten hat. Insofern verwende ich in vielen Fällen 100 Minuten. Aber ich verwende auf gar keinen Fall 120 Minuten, außer es gibt andere Zeichen, die das ganz klar anzeigen. Also insofern, der erste Punkt, wenn man einen Laktulose-Atemtest verwendet, ist, bis wann wertet man diesen Test aus? Und hier muss man ganz klar idealerweise bei 90, spätestens bei 100 Minuten die Grenze ziehen. Und was wir natürlich als Therapeuten auch immer machen, wir machen den Atemtest bei symptomatischen Patienten. Wir testen ja natürlich keine Patienten einfach aus Spaß, die keine Symptome haben. Also insofern in dieser Kombination halte ich den Test und das jetzt schon mal vorab für absolut sinnvoll. Es ist aber tatsächlich so, dass eine Selbsttestung und eine mögliche Selbstinterpretation bzw. eine Standardauswertung von Laboren, die noch die Grenze bei 120 Minuten hat, das kann tatsächlich kritisch sein. Demgegenüber müssen wir uns natürlich überlegen, welche andere Möglichkeit haben wir denn, die Dünndarmfehlbesiedlung zu testen. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen anderen Zucker, in dem Fall Glucose zum Beispiel, zu verwenden. Das wäre die gängigste Methode oder auch die Methode, die, sage ich mal, in der Vergangenheit am häufigsten eingesetzt wurde. Glucose hat den Vorteil, dass sie sehr schnell im Dünndarm aufgenommen wird und dadurch nur den vordersten Teil vom Dünndarm überhaupt beleuchten kann. Und wenn da ein Atemgasanstieg stattfindet, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit für die Dünndarmfehlbesiedlung hier am höchsten. Ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, dass eben wahrscheinlich circa 2/3 des Dünndarms gar nicht überhaupt dargestellt werden. Und die Angaben auch hier für die Sensitivität und Spezifität ist sehr, sehr unterschiedlich. Das Beste, was man findet für den Glukosetest, ist eine Sensitivität von 93% und eine Spezifität von 86%. Die Spezifität wäre damit vergleichbar mit dem von Laktulose. Die Sensitivität wäre ein ganzes Stück nochmal höher. Aber wir haben eben halt den Nachteil tatsächlich, dass die Glukose halt eben nur den vordersten Teil vom Dünndarm überhaupt darstellen kann. Die andere Alternative wäre, dass man eben eine invasive Diagnostik wählt, dass man eine Magen- und Darmspiegelung macht mit einem besonders langen Gerät und dann Proben aus dem Dünndarm gewinnt. Das ist A, sehr invasiv, das heißt sehr aufwendig für Therapeuten und für den Patienten. Man muss meistens einen Dämmerschlaf haben und ja, man hat auch gewisse Risiken natürlich bei jeder Magen- und Darmspiegelung. Das ist auf der einen Seite das, es ist auch sehr viel teurer und es gibt gute Studien, die zeigen, dass die Probengewinnung auch sehr fehleranfällig ist, weswegen Mark Pimentel ein eigenes System entwickelt hat, um die Proben möglichst steril gewinnen zu können. Weil wenn wir, sag ich mal, mehrere Meter durch den Darm gehen, bevor wir die Probe gewinnen, dann muss auf dem Weg bis zu der Probengewinnungsposition darf keine Kontamination mit anderen Bakterien stattfinden. Das heißt, man fährt dann kurz das aus, womit man die Probe gewinnt und verschließt es wieder steril, weil auf dem Rückweg darf natürlich auch wieder keine Kontamination dann stattfinden. Also da haben wir einige Probleme und oft wurden in der Vergangenheit auch Kathetersysteme verwendet bei diesen Magen- und Darmspiegelungen, die ganz klar kontaminiert wurden. Also haben wir hier auch ein Problem. Das lässt sich zusammenfassen, dass wir für die Dünndarmfehlbesiedlung einfach keinen guten Goldstandard haben. Ein Goldstandard wäre eine Form der Diagnostik, die einfach sehr, sehr gut ist, was Sensitivität und Spezifität angeht. Das gibt's tatsächlich einfach nicht. Also, das heißt, wenn wir wissen möchten, ob jemand eine Dünndarmfehlbesiedlung hat, dann haben wir ehrlicherweise einfach nur limitierte Möglichkeiten, das zu messen. Zu sagen, dass der Laktulose-Atemtest dann nicht sinnvoll ist, würde ich eben halt nicht so unterschreiben, wenn es in der Kombination mit den Beschwerden und einem früheren Cut-off bei 90 bis 100 Minuten stattfindet. Dann ist das tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, das passt recht gut. Ein weiterer Punkt, der tatsächlich auch für die Atemtestung spricht, ist, dass selbst bei der Probengewinnung über ein Endoskop, also über die Magen- und Darmspiegelung, können nicht alle Bakterien nachgewiesen werden, weil nicht alle Bakterien automatisch auch kultivierbar sind im Labor. Das bedeutet, auch wenn wir bei der Probengewinnung Bakterien erwischen, dann können wir die wiederum nicht nachweisen, weil die vielleicht nicht im Labor anwachsen. Und ein weiterer Punkt ist, dass über die Probengewinnung aus dem Dünndarm keine Archaeen, also keine Methanbildner, überhaupt gemessen werden können und das wiederum kann nur im Atemtest dann stattfinden. Auch das wiederum spricht für mich ganz klar für die Sinnhaftigkeit eben dieser Atemgastestungen. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, warum ich empfehlen würde, die Diagnostik immer nur in Kombination mit einem Therapeuten durchzuführen, ist, der Therapeut muss die Transitzeit eures Darms mit einschätzen können. Die Transitzeit bedeutet, wenn man etwas isst oder etwas trinkt, wie schnell geht eben dieser Speisebrei, diese Flüssigkeit durch euren Darm. Weil das ist natürlich ganz entscheidend. Wenn ihr jetzt einen sehr schnellen Darmtransit habt, dann kann es sein, dass ihr bei 100 Minuten tatsächlich schon im Dickdarm seid. Und wenn ihr eine sehr langsame Motilität habt, zum Beispiel bei einer Magenentleerungsstörung wie einer Gastroparese, dann ist es so, dass die Flüssigkeit oder der Speisebrei länger im Magen stehen bleibt und bei 100 Minuten seid ihr vielleicht noch ganz am Anfang vom Dünndarm. Und das kann eben halt nur der Therapeut auch einschätzen, wenn er mit euch eine Anamnese durchgeführt hat und euch kennt. Und selbst dann gibt es immer noch Fehlerquellen, weil man weiß natürlich nicht bei jedem Patienten, ob derjenige oder wie die Motilität ist oder die Darmtransitzeit. Wobei auch hier wiederum gute Studien durchgeführt wurden, dass die typische Darmtransitzeit bis zum Übergang Dünn- und Dickdarm, also das, was uns interessiert, 83 Minuten ist. Dann werden jetzt viele von euch sagen, hoppla, 83 Minuten ist ja vor den 90 Minuten. Das stimmt, aber wiederum hat man auch gut nachweisen können, dass in dem Übergang bei den 83 Minuten so wenig Laktulose dann übergegangen ist, dass das nicht ausreicht, bei 90 oder bei 100 Minuten einen nennenswerten Atemgasanstieg überhaupt auszulösen. Wenn euch das interessiert, ich packe euch gerne die entsprechenden Studien einfach auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal direkt nachlesen. Aber insofern, in meinen Augen, mein Fazit ist definitiv, Atemtestung ist ein super wichtiges Tool, wenn man weiß, was man macht und wenn das Ganze in Kombination mit einem erfahrenen Therapeuten, einer erfahrenen Therapeutin stattfindet. Ich bin mal auf eure Fragen gespannt. Ich werde dazu auch auf Instagram nochmal einen Post hochstellen und ihr könnt gerne eure Kommentare entweder auf der Plattform, in der ihr den Podcast hört, stellen oder eben auf Instagram auf meinem Kanal Thomas Bacharach. Und sollte ein Therapeut, eine Therapeutin eben in dem Podcast hier zuhören und du möchtest dich gerne tiefer in dem Thema SIBO nochmal auseinandersetzen, dann kann ich euch oder dir meine SIBO-Akademie empfehlen. Hier habe ich einen Online-Kurs genau zu dem Thema, wie diagnostiziere ich Dünndarmfehlbesiedlung, wie therapiere ich es, wie sieht die Ernährung aus, konzipiert und hochgestellt, und die Rückmeldungen dazu sind auch richtig, richtig gut. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.